Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, das Thema Mieterstrom war, das ist jetzt 5 bis 10 Jahre her in aller Munde, das hatte etwas zu tun mit neuen Energiequellen, die für Vermieter und Mieter gleichermaßen interessante Lösungen bringen sollten, so jedenfalls in der Theorie. Die Praxis sieht aber anders aus, denn das Modell ist sehr aufwendig, der Vermieter wird Energieversorger und das wollen bei aller Förderung dann doch nicht alle. Es dürfte bundesweit etwa um die 8.000 bis 9.000 Wohnhäuser geben, in denen dieses Konzept gelebt wird. Nicht wirklich viel. Dabei ist größere Unabhängigkeit von Energiequellen ja wichtiger denn je. Auf der Suche nach anderen Lösungen bin ich auf ein Unternehmen gestoßen mit Namen Pionierkraft. Die haben ein spannendes Modell entwickelt, das leichter umsetzbar erscheint und flexibler ist als herkömmlicher Mieterstrom.
Und wir haben eine technische Lösung, eine Hardware entwickelt, mit der wir in der Lage sind, reinen PV-Strom in die Wohnungen zu verteilen, und zwar hinter dem Messkonzept.
Das sagt Klaus Meyer, mein Gast heute. Er ist Teil der Geschäftsführung des Unternehmens Pionierkraft. Das Konzept bezieht sich auf sogenannten Ergänzungsstrom, was verschiedene Vorteile hat. Dazu gleich mehr, es wird total spannend. Übrigens, den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
KI in der Immobilienverwaltung. Von der Vision zur gelebten Praxis. Der Haufe Copilot RE bringt Einfachheit in Ihre Verwaltungsaufgaben. Ob kurzer Faktencheck oder tiefgründige Recherche, der Copilot RE begleitet Immobilienverwaltungen als digitaler KI-Assistent. Er unterstützt bei der Erstellung von Verträgen, Anschreiben, Beschlussvorlagen oder Protokollen. Der Copilot RE basiert auf unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank. Datenschutz garantiert. Entdecken Sie unseren KI-Assistenten Haufe Copilot RE unter shop.haufe.de/copilot-re. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Ja, guten Morgen, Klaus. Ich freue mich, dass ich dich in der Limo habe. Jetzt musst du auch sagen, guten Morgen, Dirk. Ich habe dir natürlich keine Zeit dafür gelassen, aber jetzt aber, los.
Guten Morgen, Dirk. Freut mich, dass ich bei dir bei der Limo dabei sein kann.
Ja, genau so war das. So ist es. Klaus, wir kennen uns ja noch nicht. Ich meine, dieses Schicksal teilst du mit dem einen oder anderen, den ich in der Limo habe. Aber jetzt vielleicht mal deswegen nochmal 3 Takte zu dir. Ich habe auf eurer Website gespickelt, da steht drin, abseits der Arbeit findet man ihn in seiner Werkstatt, in der er Möbel baut und renoviert, oder beim Boxen. Dazu musst du nochmal 3 Takte sagen.
Ja, da erwischst du mich jetzt, aber da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, in der Tat komme ich familiär aus einem holzverarbeitenden Betrieb und habe sehr viel Leidenschaft für Naturmaterialien, insbesondere Holz. Das heißt, ich verbringe doch relativ, wenn ich kann, viel Zeit damit, alte Möbel zu restaurieren, die ich irgendwo auf der Straße gefunden habe. Zum Beispiel habe ich mal in Kopenhagen habe ich gearbeitet, in der großen Mülltonne einen sehr tollen Stuhl von einem tollen dänischen Hersteller gefunden, dem hat aber ein Bein gefehlt. Und da dachte ich, naja, das kann jetzt nicht so ein Problem sein, das Bein da wieder hinzumachen. Und dann habe ich ein Bein gebaut und das Bein dran gemacht und jetzt sitze ich auch schon 15 Jahre auf dem Stuhl.
Ach, ist ja super. Und jetzt nochmal 3 Takte zum Boxen. Also das, so kann ich dich nicht entlassen.
Ja, Boxen mache ich in der Tat sehr gern. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich motivierter als talentierter, aber es klappt schon ganz gut. Das ist einfach eine Boxen hat eine ganz interessante Eigenart. Wenn man zum Beispiel in einem Sparringkampf gegeneinander trainiert, dann freut man sich für den anderen, wenn er einem auf die Nase gehauen hat. Und das ist eine ganz witzige Dynamik, dass man jemanden beglückwünscht, das hast du richtig gut gemacht, obwohl er das bedeutet, dass er dich richtig vermöbelt hat. Aber ich mag die Ehrlichkeit darin und das Kameradschaftliche, obwohl man ja eigentlich gegeneinander kämpft.
Wir wollen heute nicht über Boxen reden. Mal schauen. Zumindest nicht an erster Stelle. Ja, da hätte ich mich anders drauf vorbereiten müssen. Sondern, und wir wollen auch nicht über den klassischen Mieterstrom reden, das mal vorab. Sondern wir wollen tatsächlich über euer Modell sprechen, mit dem ihr euch als Unternehmen gerade vom Mieterstrom-Thema ja unterscheidet. Aber fällt das, was ihr macht, grundsätzlich unter das Thema Mieterstrom?
Wenn man Mieterstrom so definiert, dass es darum geht, Mietern bzw. Bewohnern vom Mehrfamilienhaus PV-Strom zur Verfügung zu stellen, dann ja. Mhm. Wenn man es eher aus der gesetzlichen Rahmenbedingungsperspektive sieht, dann nein.
Lass uns mal vorab noch sagen, es gibt ja im Moment Pläne aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die staatliche Einspeisevergütung zu streichen für neuere, kleinere Photovoltaikanlagen. Wie sehr belastet euch das als Unternehmen? Ich stelle mir vor, dass potenzielle Nutzer dadurch ja verunsichert werden.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr zweischneidige Thematik. Auf der einen Seite sehen wir es natürlich so, dass wir mit unseren Lösungen dafür sorgen, dass der Strom dort verbraucht wird, wo er produziert wird. Ja, das heißt, wir möchten so wenig wie möglich einspeisen, wir möchten so viel wie möglich im Haus verwenden. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, es ist ein Riesenthema für uns. Und ganz im Gegenteil, es befürwortet eher die Bewegung dahin, weg von den Volleinspeisern zu gehen, von den Volleinspeiseanlagen, die ja nur von der Einspeisevergütung bzw. Direktvermarktung profitieren, hin zu lokalem Verbrauch, also dort zu verbrauchen, wo man produziert, ohne das Netz einzusetzen.
Das heißt, wenn ich da einhake, ihr kriegt keine Förderung, also kann man die Förderung auch nicht streichen.
Also wir kriegen die Förderung, weil das, was übrig bleibt, wir versuchen maximal viel im Haus zu verbrauchen, aber alles, was übrig bleibt, was nicht im Haus verbraucht werden konnte oder gespeichert werden konnte, wird weiter eingespeist zur Einspeisevergütung, die eben für die Anlage gilt. Und von dem her ist es eine zweischneidige Sache. Für die Wirtschaftlichkeit der Anlagen, die mit unserem Modell arbeiten, ist es ein überschaubarer Verlust. Mhm. Aber, und das ist, denke ich, das wichtigere Thema, es geht eher darum, welche politische Richtung verfolgt denn die Regierung zum Thema PV-Strom, zum Thema dezentrale Energieversorgung und auch, sagen wir mal, demokratisierte Stromerzeugung, also Privatpersonen oder, sag ich mal, eigentlich industriefremde Unternehmen produzieren Strom. Und da muss man sagen, dass die aktuelle Kommunikation der Regierung nicht unbedingt förderlich ist, um die Investitionssicherheit in PV oder generell, sage ich mal, die positive Konnotation zu PV zu unterstützen.
Ich habe schon viele Podcasts gemacht zum Thema Mieterstrom, weil ich das Modell grundsätzlich für spannend halte. Und es ist da viel Kritik daran geübt worden. Insbesondere ist die Abrechnung anscheinend ziemlich kompliziert. Da muss EEG-Umlage gezahlt werden. Und das erhöht die Kosten und es gibt also noch vieles mehr. Was sind denn am klassischen Mieterstrom die Probleme aus deiner Sicht oder die negativen Elemente?
Also der Mieterstrom wurde ja mit dem EEG in 2017 eingeführt. Das ist also jetzt bald 10 Jahre her. Mhm. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, 2024 hatten wir ungefähr 3000 Mieterstromprojekte am operativ. Wir gehen davon aus, dass es jetzt so circa 10.000 sind. Also eine überschaubare Zahl, wenn man überlegt, dass das schon 10 Jahre in Betrieb ist. Mieterstrom ist so vorgegeben vom Gesetzgeber, dass er zur Vollversorgung verpflichtet. Das bedeutet, der Anlagenbetreiber von der PV-Anlage wird zum Vollversorger des Stroms in dem Haus. Das heißt, nicht nur der PV-Strom wird von dem Anlagenbetreiber bereitgestellt, sondern auch der sogenannte Reststrom bzw. der Strom, der in dem Haus vom Netz kommt. So, das heißt, als Bewohner habe ich nur noch einen Stromlieferant, der mir einen Mischstrom aus PV und Netzstrom zur Verfügung stellt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eine der größten Hürden, weil damit tritt man jetzt als Energieversorger auf und muss allen Pflichten in der Rechnungsstellung beispielsweise eines Energieversorgers gerecht werden. Nur ein Anlagenbetreiber fühlt sich nicht als Energieversorger, sondern in erster Linie als Hausbesitzer, der das Interesse hat, das Dach zu nutzen, grünen Strom zu produzieren und eventuell auch noch günstigen Strom an die Bewohner zu verkaufen. Das heißt, das Vollversorgungsthema ist für beide Seiten schlecht. Sowohl der Mieter möchte sich nicht zu 100% an die Versorgung durch den Vermieter binden. Und auch der Vermieter hat eigentlich kein Interesse, auf einmal zum Energielieferanten zu werden.
Du hast es ja schon angedeutet, dass es ein Problem ja durchaus sein kann, dass Mieter völlig frei darin sind, ob sie überhaupt Mieterstrom beziehen wollen oder nicht. Und wenn sie nicht mitmachen, und dann kriegt ja der Vermieter ein Problem, weil sich da möglicherweise die Kosten, die er gehabt hat bei der Installation der Anlage, langsamer oder schwerer amortisieren, oder?
Auf jeden Fall. Man hat eben einen relativ großen Umbauaufwand, um auf das Mieterstrommodell wechseln zu können in Bezug auf den Zähleraufbau, das Messstellenkonzept. Und wenn man das plant mit, sagen wir mal, einem 10-Parteien-Haus, dass 10 Parteien mitmachen und stellt sich raus, nur 4 machen mit, dann ist es für die Wirtschaftlichkeit von so einem Modell sehr kritisch.
Ja gut, und dann würde es jetzt, glaube ich, mal passen, auf euer Modell einzugehen und darauf, wie sich dann euer Modell bei Pionierkraft unterscheidet von diesem herkömmlichen Mieterstrom. Vielleicht in aller Kürze mal.
Ja, unbedingt. Ich sag noch kurz 2 Sachen, was beim Mieterstrom auch noch relevant sind. Beim Mieterstrom ist eben so, es wird eine bilanzielle Verrechnung des Stroms gemacht über ein Smart Meter und ein Smart Meter Gateway, in dem in einem 15-Minuten-Takt die Verbräuche und die Produktion mit dem Messstellenbetreiber kommuniziert werden müssen. Die Messstellenbetreiber sind häufig Stadtwerke oder auch die Netzbetreiber oder zumindest im Zusammenhang mit dem Netzbetreiber. Das verlangsamt die ganze Sache. Man muss sich das Mieterstromkonzept von dem Messstellenbetreiber freigeben lassen. Das dauert sehr lange. Häufig kennen die Messstellenbetreiber bzw. die Netzbetreiber das Prinzip nicht und können das schwierig nur abbilden. Und zu guter Letzt kommt noch dazu, dass natürlich das Smart Meter Rollout selber eine eigene Geschichte für sich ist. Das beschleunigt jetzt nicht unbedingt die Umsetzung von solchen Anlagen.
Okay.
So, das ist so grundsätzlich, was der Mieterstrom macht. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass es ja noch nicht so gut funktioniert, wie wir uns das wünschen würden in Bezug auf die Menge an Anlagen, die wir in Betrieb nehmen. Wir haben aber auch geguckt, was funktioniert eigentlich sehr gut. Ich meine, wir haben 3,5 Millionen PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern. Da scheint ja irgendwas anders zu funktionieren. Und da ist es so, dass der Anmeldeprozess für eine PV-Anlage relativ einfach ist. Genauso wie der Betrieb von der PV-Anlage relativ einfach ist, weil nicht so viele Leute mitsprechen in dem Entscheidungsprozess und in dem Betrieb von der Anlage und weniger Pflichten gelten. Das haben wir uns angeguckt und wir haben eine technische Lösung, eine Hardware entwickelt, mit der wir in der Lage sind, reinen PV-Strom in die Wohnungen zu verteilen und zwar hinter dem Messkonzept. Das bedeutet, wir fassen das Messkonzept nicht an, wir ändern die Zähler nicht, wir brauchen keine Smart Meter, wir können mit ihnen arbeiten, aber wir brauchen sie nicht. Und wir setzen dahinter an und bauen eine Direktleitung, die PV-Strom in die Wohnung verteilt. Dadurch fallen wir nicht unter den Mieterstrom, sondern wir fallen unter einen sogenannten Ergänzungsstrom. Das bedeutet, unsere PV-Anlagen werden als ganz normale PV-Anlagen zum Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung angemeldet. Ähnlich wie im Einfamilienhaus, also es ist die gleiche Anmeldung, eine sehr unkomplizierte Anmeldung. Und mehr haben wir dann auch mit dem Messstellenbetreiber beziehungsweise dem Netzbetreiber nicht mehr zu tun.
Was ist eure Rolle dabei? Ist das eine Art Contracting-Modell? Seid ihr letztendlich der Stromversorger oder ist es der Vermieter? Nein, sagst du, wir sind ja nur Ergänzungsstrom. Also seid ihr der Ergänzungsstromversorger oder ist es tatsächlich der Vermieter?
Wir sind Technologielieferant und so sehen wir uns auch. Das bedeutet, wir haben eine Technik entwickelt, die das möglich macht, überall in Deutschland, egal wer der Netzbetreiber, wer der Messstellenbetreiber ist, diese Lösung sofort umzusetzen, ohne lange Wartezeiten. Und dadurch, dass wir nur den PV-Strom abrechnen und dazu ein Softwareportal anbieten, mit dem der PV-Strom abgerechnet werden kann, das ist sehr einfach, das ist ein Knopfdruck, einmal im Jahr wird der PV-Strom abgerechnet. Wer rechnet das ab? Das macht entweder der Eigentümer vom Haus, der PV-Anlagenbetreiber oder es wird auch häufig bei größeren Portfoliobesitzern wird die Aufgabe an den Verwalter und oder Messdienstleister abgegeben. Wir haben keine laufenden Kosten für die Dienstleistung, wie jetzt in dem Contracting-Modell oder dergleichen.
Und wie verdient ihr euer Geld? Ist das eine einmalige Sache? Ist es eine jährliche Fee?
Genau, wir verdienen unser Geld mit dem Verkauf unserer Hardware. Wir haben versucht, das so zu entwickeln, dass wir unseren Vertrieb aufstellen können, wie andere Solarkomponenten auch. Das bedeutet, ein Elektriker, wir verkaufen eine PV-Anlage oder ein Elektriker verkauft eine PV-Anlage, ein Solateur, er kauft sich die Komponenten, er kauft sich die Panels, er kauft sich die Wechselrichter und dann kauft er sich noch die Pionierkraftwerke und installiert die. Das heißt, unser Hauptumsatzkanal ist der Verkauf von unserer Technologie, von unserer Hardware, ähnlich wie man das vielleicht bei einem Wechselrichter kennen würde, plus die automatisierte Abrechnung über ein Portal, der einer jährlichen Gebühr von 49 Euro pro Wohneinheit kommt. Da kann dann der Vermieter entscheiden, möchte er das Portal dazu buchen und möchte vollautomatisiert abrechnen oder er kann auch einfach im Keller die Zähler ablesen und kann die Abrechnung kostenfrei machen. Dann haben wir wirklich nur die Hardware.
Aber das Mitmachen des Mieters ist doch da auch ein gewisses Problem. Denn wenn der Mieter sagt, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, ich will keinen Ergänzungsstrom haben, dann würde der Vermieter, wenn das viele machen würden, dann auch etwas komisch aus der Wäsche gucken, oder?
Ja, also es gibt zwei Unterschiede. Zum einen ist es so, dadurch, dass wir den ergänzenden Strom liefern, behält jeder Mieter seinen existierenden Stromtarif. Mhm. Sagen wir mal zum Beispiel, du bist bei der ENBW und ich wäre jetzt bei Octopus oder irgendwas dergleichen. Daran wird sich nichts ändern. Es kommt einfach noch zusätzlich Strom dazu. Das bedeutet, die Abhängigkeit zu dem Vermieter ist viel geringer wie beim Mieterstrom. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, mein Hauptstromtarif, den behalte ich, den suche ich mir raus. Ich nehme den grünsten, ich nehme den billigsten, je nach Wunsch. Und zusätzlich kommt der günstige PV-Strom obendrauf. Wenn der Vermieter nicht bereit ist, den Strom billiger anzubieten, als es vom Netz bezogen werden kann, dann kann natürlich ein Mieter sagen, na, das macht ja jetzt keinen Sinn für mich. Das ist der erste Unterschied. Das heißt, es ist keine Vollversorgung, sondern nur der Solarteil, der in der Regel günstiger angeboten wird als jeglicher Tarif, der im Netz verfügbar ist. Und das zweite ist, unser Modell ist modular aufgebaut. Wir brauchen keine großen Umbauten am Zählerschrank. Zum Beispiel bei einer Mieterstromlösung müsste ein Wandlerschrank montiert werden. Diese Wandlerschränke sind verhältnismäßig teuer, egal wie viel Parteien mitmachen. Das heißt, der kostet genauso viel, ob 10 oder 8 mitmachen. So ein Wandlerschrank ist bei uns nicht notwendig. Jedes Wohnung bekommt ein Pionierkraftwerk. Das ist ein Kostenteil. Wenn 8 mitmachen, ist es 8-mal die Kosten. Wenn 6 mitmachen, sind 6-mal die Kosten. Das heißt, es ist modular aufgebaut. Und vielleicht zum Schluss, was noch ganz schön ist bei uns, man kann jederzeit Mieter dazu oder wegnehmen, wie man es braucht. Mhm. Wenn man eben eine Situation hat, ja, ein 10-Parteien-Haus, 2 möchten sich das erstmal angucken, möchten erstmal schauen, okay, ist das wirklich so, wie mir das versprochen wird? Dann montieren wir erstmal 8 Geräte und versorgen damit 8 Wohnungen. Wenn es zu einem Mieterwechsel kommt in den anderen beiden Wohnungen und oder die Parteien sich anders überlegen, dann nehmen wir die später einfach dazu und die Kosten entstehen auch erst dann, wenn wir die Parteien dazu nehmen.
Wie verdient der Vermieter? Ich denke dran, dass ja der Netzpreis, so wie ich es weiß, auch schwankt und der Strom nicht an jedem Tag gleich viel kostet oder zu jeder Stunde. Ich denke mal, bei euch wird es eher so sein, also dieser Solarstrom, dieser Strom, der jetzt da zusätzlich bezogen wird, dass der einen bestimmten immerwährenden Preis hat. Der kann doch wahrscheinlich auf Dauer nicht billiger sein als der Preis, den der Mieter in einer möglicherweise günstigen Zeit zahlt.
Ja, interessanterweise müssen wir da unterscheiden zwischen dem Strompreis und dem Gesamtpreis. Mhm. Für den Strompreis ist es in der Tat richtig, für die Netzentgelte und die Stromsteuer ist das nicht richtig. Die Netzentgelte fallen immer in gleicher Höhe an und die Netzentgelte machen leider einen Großteil des Gesamtstrompreises.
Ah, okay.
Also allein dadurch, dass bei uns die Netzentgelte wegfallen, sowohl keine und auch keine Stromsteuer anzulegen ist, weil wir eben grünen, vor Ort produzierten PV-Strom verteilen, sind wir grundsätzlich schon um ein viel in der Produktion günstiger. Jetzt, was du ansprichst, ist der dynamische Tarif. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Also ich beziehe einen dynamischen Tarif von bekannten Anbietern und ich profitiere quasi von der Strompreisschwankung über den Tag. Und da kommen wir meiner Meinung nach zu einem der wichtigsten Aspekte in der ganzen Sache. Wer profitiert denn heute von der Energiewende? Von der Energiewende profitieren Leute, die die Möglichkeit haben, Strom, wenn er günstig ist, zu nutzen, weil sie ihn entweder speichern oder in die Wärmepumpe, also in die Warmwasserproduktion geben und oder ins Elektroauto. Also das sind Einfamilienhausbesitzer. Als Bewohner von einem Mehrfamilienhaus, welche Vorteile habe ich von der Energiewende? Ich habe keinen eigenen Speicher. Ich kann sehr selten mein Elektroauto in der Tiefgarage oder auf der Straße über meinen eigenen Tarif laden. Mhm. Und ich habe auch keinen Zugriff auf die Wärmepumpe, beziehungsweise ja, ich krieg's einfach verkauft. Und darum geht's auch ein bisschen bei dem, was Pionierkraft macht. Es geht auch ein bisschen um die Demokratisierung der Energiewende in Bewohner von Mehrfamilienhäusern. Mit Pionierkraft bin ich jetzt in der Lage, selber auch meinen Bedarf so zu steuern, dass ich zu günstigen Zeiten, nämlich wenn die Sonne scheint und ich zu 100% zum Beispiel PV-Strom nutzen kann, der günstig ist, dass ich dann meinen Verbrauch darauf optimiere.
Aber nochmal die Frage, der Strom, also der dann von der PV-Anlage kommt, der ist in der Regel, also ist per se erstmal billiger als der Strom, der durchs Netz fließt, wegen der ganzen Entgelte, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Vermieter ist dann allerdings auch, der sollte darauf achten, dass das, was er dem Mieter anbietet, dass der wirklich relativ günstig ist. Ist doch wahrscheinlich so. Und dass er trotzdem noch was verdient. Da wird's dann, eine Marge wird es ja dann da geben.
So ist es. Also ich gebe einfach mal ein Beispiel, weil im Schnitt von Anlagen, die mit Pionierkraft ausgerüstet sind, liegt der verkaufte Strompreis über alle Anlagen hinweg bei 25 Cent. Das Interesse des Vermieters ist, möglichst viele Leute dazu zu bewegen, den PV-Strom zu verwenden. Und damit ich jemanden überzeuge, aber ich kann ihn ja nicht dazu zwingen und sollte man auch nicht, muss ich natürlich incentivieren. Mhm. Das heißt, beispielsweise 25 Cent lege ich mindestens 3 Cent unter dem günstigsten Tarif, der gerade vom Netz verfügbar ist. Muss jetzt auch noch sprechen, dass es natürlich reiner Ökostrom ist. Das darf man jetzt
natürlich
mischen. Und trotzdem, selbst wenn jemand entscheidet, mir ist Ökostrom egal, ich möchte aber den billigsten, dann muss ich immer noch billiger sein, um den dazu zu bewegen. Und das ist auch richtig so. Und von dem her ist die Motivation durchaus da, unter den Netzbetrieb, unter den Netzstrom zu gehen. Und gleichzeitig mit 25 Cent, wo keine Netzentgelte abgeben, kann ich eine PV-Anlage sehr wirtschaftlich betreiben und sehr wirtschaftlich reinvestieren. Im Vergleich, die Alternative dazu wäre, eine Volleinspeiseanlage mit 6, 7, 8, 9 Cent, je nachdem wie groß sie ist, wo der Strom dann, sagen wir mal, für 8 Cent ins Netz geht. Das sind 25 Cent, natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Rechtsprechung vom BGH abstellen. Danach sind eben ist bei jeder stromerzeugenden Anlage zu schauen, ob da netzregulatorische Forderungen umgesetzt werden müssen. Also, das hört sich schon mal sehr kompliziert an. Aber diese Rechtsprechung des BGH, ich habe das Urteil durchgelesen, stückweise, ist auch für mich als Jurist ziemlich kompliziert. Das betrifft euer Modell wahrscheinlich zunächst mal nicht, weil ihr keine Kundenanlage habt oder im rechtlichen Sinne, sondern ihr seid dieser klassische Ergänzungsversorger. Ist das so?
Das ist genau richtig. Uns betrifft das nicht. Trotzdem begrüßen wir diese Entscheidung jetzt per se erstmal nicht so, wie sie war, weil sie Komplexität und Unsicherheit gebracht hat. Aber es ist genau so. Wir fallen nicht in die Kategorisierung der Kundenanlage und diesen möglichen Netzeinbindung. Es gibt ja zum Beispiel eben dieses kleine Stück, das ist oft nur ein halber Meter, zwischen dem Haus, wo der Strom ins Haus geht, bis hin zum Hausanschlusskasten. Das ist bei mir im privaten Haus und trotzdem ist das noch öffentliche Versorgung. Mhm. So, das stellt schon ein Problem dar, was auch der EuGH kritisiert. Wo hört das Netz auf? Wann ist ein Netz verwendet und ist das Netz, das innerhalb des Hauses verwendet wird, nicht auch schon ein Netz? Also es ist sehr kompliziert. Mhm. Bei uns ist jetzt das Schöne, wir haben eine Direktleitung. Das heißt, wir mischen den Strom nicht mit Netzstrom. Wir haben überhaupt keine Kontaktpunkte mit dem Netzstrom. Das bedeutet, wir liefern reinen PV-Strom über diese Direktleitung. Und deswegen sind die ganzen zur Frage gestellten Punkte des BGH und auch des EuGH-Urteils für uns nicht relevant.
Wie sieht es denn mit der Größe der Häuser aus, die euer Modell verwenden können? Sind das nur diese klassischen 10 bis 20 Parteien Häuser oder kann das wirklich bei richtig großen Wohnanlagen auch verwendet werden?
Ja, also es ist so, dass wir unseren Fokus stark auf Häuser unter 20 Einheiten gelegt haben. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn man 20 Häuser sagt, dann meinen wir 20 Wohnungen pro Hausanschlusskasten. Mhm. Die meisten klassischen 70er Jahre Mehrfamilienhäuser sind eigentlich aneinander geschlossene Reihenhäuser. Mhm. Ja, das heißt, es sind immer 6, 8 Wohnungen pro Treppenaufgang. Und jeder Treppenaufgang hat einen eigenen Keller mit einem eigenen Hausanschlusskasten. Das heißt, wir unterteilen dann auch so ein Haus, das vielleicht 120 Einheiten hat, eigentlich in 20 Häuser mit jeweils 6 Wohnungen, weil es 6 Hausanschlusskästen gibt. Aber zu diesen typischen großen Häusern, an die du vielleicht denkst, also wirklich ein großes und
Platten. Also von Wohnungsgesellschaften, die genau. Haben, ja genau.
Da muss man sagen, man muss immer auch die Relation zwischen Dachfläche beziehungsweise PV-Produktion und PV beziehungsweise Strombedarf anschauen. Häuser wachsen in der Regel nicht in die Breite, sondern in die Höhe. Das heißt, die Dachfläche, also die zu erzeugende PV-Strommenge, wächst nicht mit der Größe des Hauses, wenn wir über klassische mehrstöckige Häuser sprechen. Also häufig ist auch so, dass der wirtschaftlichste, beste Fall nicht ist, alle in so einem großen Haus mit PV-Strom zu versorgen, sondern so viele, dass man genau den perfekten Wirtschaftlichkeitspunkt getroffen hat, wo die Produktionsmenge dem Verbrauchsbedarf angeglichen ist. Das heißt, wenn ich ein 100-Parteien-Haus habe, entscheide ich mich vielleicht trotzdem dafür, nur 20 Wohnungen anzuschließen, weil die Dachfläche einfach nicht mehr hergibt.
Okay, also das ist ja auch eine Aussage. Das heißt, wenn es große Häuser gibt, dann ist es immerhin auch möglich für eine Wohnungsgesellschaft, dann nur 20 Häuser an euer Modell anzuschließen. Ich frage mich natürlich, was dann mit dem Frieden innerhalb des Hauses ist. Also wenn der eine Mieter sagt, ich bin angeschlossen und ihr nicht. Das ist wahrscheinlich dann eher nicht so ein empfehlenswertes Modell. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
Es kommt sehr stark darauf an, ob das ein wohnungsreines Mietgebäude ist oder ob wir hier von der WEG sprechen.
Nee, sprechen wir mal wirklich von einem reinen Mietgebäude. Also große Wohnungsgesellschaft hat hier ganz viele Mietwohnungen.
Bei dem Mietshaus sehe ich es nicht so dramatisch, weil da sieht man das sehr oft, dass, sage ich mal, entsprechend der Vermietungssituation eben auch Teilsanierungen gemacht werden. Das heißt, die eine Wohnung hat schon neue Fenster, die andere Wohnung hat schon neuen Boden, die andere Wohnung hat neue Leitungen bekommen, die andere nicht, weil quasi mit dem Vermietungsstand auch Sanierungen vorgenommen werden. Im Mietshaus ist jetzt nicht so untypisch, dass der Standard jetzt nicht komplett identisch ist über die Wohnungen hinweg. Aber ansonsten natürlich könnte man da auf Olgen und sagen, naja, die Wohnung hat das und meine nicht. Stimmt sicherlich.
Gut, aber das ist jetzt ja, man, das könnte ja auch wieder andere neue Fragen für den Vermieter aufwerfen, dass man nämlich sagt, wo kriege ich hier noch Flächen, die nicht vielleicht das Hausdach sind, um solchen Strom zu bekommen. Vielleicht habe ich ein größeres Gelände, aber auch das wollen wir jetzt hier nicht erörtern. Vielleicht ganz kurz noch Steuervorteile. Darüber habe ich gelesen. Welche Steuervorteile gibt es denn da bei eurem Modell?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass PV-Strom nicht der Mehrwertsteuer unterliegt, wenn ich das zum Beispiel in einer Kleinunternehmerregelung mache. Die Stromsteuer ist nicht anzusetzen. Das heißt, da habe ich ganz klare Vorteile, dass ich eben den Strompreis günstiger darstellen kann, weil die Abgaben wie die Stromsteuer letztendlich sind jetzt keine Steuer, aber sie fühlen sich ein bisschen ähnlich an, eben nicht anfallen.
Okay. Nachrüstung ist auch möglich.
Nachrüstung ist sehr spannend, weil wir eben gerade jetzt seit 2 Jahren sehen, dass viele Anlagen aus den wirklich hoch subventionierten 20 Jahre Einspeisevergütungsfristen rauskommen. Das heißt, das sind Anlagen, die mit 35, 38, teilweise höher, je nachdem wie groß sie sind, aber dann nehmen wir jetzt einfach mal 35, sind Einspeisevergütung versehen waren für 20 Jahre. Die kommen jetzt aus der Einspeisevergütung raus. Wenn das Vollversorger bleiben, dann fallen die einfach mal von 35 Cent auf 8 Cent runter. Das ist natürlich erstmal ein Schock. Und da kommen wir ins Spiel und können sagen, melde die Anlage um, melde sie nicht komplett um, sondern nicht kompliziert um, sondern melde sie einfach als Überschusseinspeiser um. Die Pionierkraftwerke werden verbaut. Jetzt verbrauchst du den Strom für, ich behalte jetzt einfach mal die 25 Cent im Haus. Und nur noch, was dann übrig bleibt, geht für die 8 Cent ins Netz. Das heißt, man behält die wirtschaftliche Attraktivität von der Anlage bestehen, anstatt einfach zu akzeptieren, dass man kaum noch was bekommt für die Produktion. Also sehr spannendes Thema ist die Nachrüstung.
Habt ihr das Modell entwickelt oder steht ihr da in reger, gibt es einen großen Wettbewerb im Markt?
Also in der Tat haben wir das entwickelt und wir sind auch bis heute die Einzigen, die eine solche Technologie anbieten. Das heißt, wir stehen da allein auf großem Feld, aber wir konkurrieren natürlich mit der klassischen Mieterstromlösung.
Aber interessant, also du sagst, wir konkurriert mit diesem Mieterstrommodell. wenn man doch weiß, wie viele Nachteile dieses Modell hat, dann kann man sich eigentlich fast ein bisschen wundern, dass sich euer Modell noch nicht durchgesetzt hat.
Ja, ich glaube, ich würde gar nicht sagen, dass wir uns nicht durchgesetzt haben. Ich glaube, wir haben im Mehrfamilienhaus einen sehr großen Prozentsatz des Marktanteils besetzt. Von dem her glaube ich schon, dass wir in der Landschaft der Mehrfamilienhäuser PV-Belegung eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig ist aber so, dass die PV-Anlage auf dem Mehrfamilienhaus noch nicht die Skalierung hat, wie wir uns das wünschen würden. Und da können wir vielleicht auch ganz kurz drüber reden. Was sehen wir im Markt? Wir sehen Einzelbesitzer, also ein Besitzer, der ein Mehrfamilienhaus besitzt, haben wir ganz viel in der Kundschaft. Egal, ob das 4, 6, 8, 12 Wohnungen sind. Das sind Leute, die rechnen, wenn ich diese PV-Anlage baue, dann kann ich die mit einer 12-prozentigen Rendite nach 9 Jahren zurück investieren. Ich biete meinen Mietern einen günstigen Strom und ich habe ein sehr vernünftiges und auch vergleichbar mit alternativen Investments eine sehr vernünftige Geldanlage gemacht, die auch noch den Wert meines Gebäudes steigert. So, super Kundschaft, haben wir sehr viel, macht aber natürlich nicht den Groß des Wohnungsbesitzes in Deutschland aus. Die anderen sind große Portfoliobesitzer, also große Immobilienwirtschaftsunternehmen. Da ist die Entscheidungslage nicht ganz so einfach. Das geht nicht ganz so schnell, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Da gibt es viele Hürden. Es sind natürlich auch budgetäre Hürden. Diese Firmen sind aktuell, glaube ich, sehr stark damit beschäftigt, die Energie bzw. die Wärmewende wirtschaftlich zu stemmen. Die Umstellung auf Wärmepumpen, auf Außenhautsanierung und dergleichen ist, glaube ich, eine große Herausforderung für die Unternehmen, sodass PV da manchmal noch nicht den Fokus hat, wie wir uns das wünschen würden. Mhm. Und zuletzt haben wir sehr viele WEGs und WEGs an sich ein sehr spannender Markt, aber natürlich auch kein entscheidungsfreudiges Klientel.
Klaus, wir geben dir am Ende eine Limo aus und du kannst sie trinken, mit wem immer du möchtest.
Ich würde sie wahrscheinlich inhaltlich doch sehr gerne mit der Frau Reiche aus unserer Regierung trinken würden, weil ich einfach besser verstehen würde, was die Motivation der aktuellen Regierung ist. Ich meine, wir sehen es jetzt natürlich auch mit der internationalen Wirtschaftslage, mit Krieg und Co., wo man immer mehr sagen will, was motiviert jemanden, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu erhöhen, anstatt sie zu reduzieren. Von dem her würde das wahrscheinlich gar nicht so eine nette Limo werden. Aber es wäre eine sehr wichtige Limo.
Klaus, ich danke dir sehr für das Gespräch, habe viel gelernt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal darüber unterhalten, wie es weitergegangen ist mit dem Modell. Und bei dem Gespräch mit Frau Reiche wäre ich gerne Mäuschen. Ja, mach's gut.
Ich danke dir.
Ja, liebe Limo-Fans, interessant wird sein, ob dieses Modell nicht auch mehr und mehr eine Rolle spielen kann bei größeren Immobilien. Vielleicht lassen sich Plätze finden, auch auf der Fassade, die ebenfalls einspeisemäßig genutzt werden können. Ich könnte mir vorstellen, dass kleine flexible Modelle künftig immer wichtiger werden, eben auch beim Thema Stromversorgung. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.